Gut, wir haben heute mal noch ein Stück vor, im Wort Gottes weiter zu arbeiten. Ich möchte noch mal zurückgreifen, ja, können wir mal rüberschieben. Von letzter Woche, wir hatten uns ja an dem Beispiel von Saul, hatten wir uns angeschaut, was geschieht, wenn wir von Gott berufen sind, wenn wir auch eingesetzt sind, wie er als König, und dann doch, weil in unserem Herzen noch so viel von der alten Natur da ist, nicht in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Im Gegenteil, Saul wurde dann letztendlich von Gott verworfen und er starb dann in einem Kampf gegen die Philister. So, und dann hatten wir gesagt, dass ein Teil unserer alten Natur, ja, was mit Stolz, Minderwertigkeit, Unsicherheit, Furcht, diesen ganzen Dingen zu tun hat, das muss aus unserem Leben heraus, weil wenn es in unseren Herzen drin bleibt, unsere Seele weiterhin beeinflusst, dann kann es durchaus sein, dass es uns eines Tages zu Fall bringt. So wie es bei Saul der Fall gewesen ist. Und Saul hatte wirklich totale Segnungen von Gott erhalten. Ich will noch mal ganz kurz zurückgreifen, damit wir den Anschluss bekommen. Auf der einen Seite steht Gottes Wirken und dann die Reaktionen von Saul. Israel hatte einen König gesucht und Gott wirkte dann, hat ihn berufen, dann durch den Propheten Samuel, und hat mit Minderwertigkeit reagiert, hat gesagt, ich komme aus dem kleinsten Stamm Israels, Stamm Benjamin, ja, und ich bin der kleinste in meinem Vaterhaus. Obwohl Saul von seiner Körperstatur war er einen Kopf größer wie alle anderen Israeliten. Aber in diesem großen Mann steckte noch so viel Furcht, noch so viel Unsicherheit und Minderwertigkeit, dass als er den Ruf erhalten hat, der König Israels zu sein, reagierte, ah, nee, nicht ich. Ja. Dann sagt Gott, ich ändere dein Herz. Und Gott hat tatsächlich sein Herz verändert und hat ihn mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass Saul sogar prophezeit hat. Er war Teil der Propheten. Ist es nicht krass? Er hat den Heiligen Geist auf ihn ausgegossen. Er konnte noch nicht in ihm wohnen, weil im alten Bund war das nicht möglich. Aber Gott hat seine ganzen Segnungen über ihn ausgegossen und er empfängt das natürlich. Weil was machen wir, wenn wir von Gott gesegnet werden? Wir empfangen es, weil das ist gut. Das hat Saul richtig gemacht. Dann wurde er zum König eingesetzt, öffentlich vor dem gesamten Volk. Und wen fand man nicht? Den Saul. Er hatte sich versteckt hinter den, ich habe letztes Mal gesagt, in der Gartenlaube. Es heißt, bei den Geräten hat er sich versteckt. Alle haben ihn gesucht, alle Israeliten waren zusammen. Wer war nicht da? Der Saul. Und es ging ja um die Einsetzung als König. Ja, irgendwann mal, wenn du als König berufen bist, musst du dann auch mal auf den Thron und musst deine Herrschaft ausüben. Ja, dafür wirst du ja dann als König eingesetzt oder als Regierender, um diese Aufgabe auszuführen. So, dann hat er sich versteckt. Dann hat man den Propheten gefragt. Gott hat gesagt, er hat sich versteckt in der Gartenlaube. Und dann hat man ihn hervorgeholt. Und er hat dann auch diese Salbung empfangen, diese Einsetzung. Dann haben ihn ein paar Leute, waren ihn nicht so wohlgesonnen. Das hat er ignoriert. Das lasse ich jetzt mal aus. Und als nächstes in 13, im Kapitel 1 Samuel 13, hat Gott ihn geprüft, ob er wirklich Gott treu ist, auch wenn eine Übermacht von Feinden gegen ihn ansteht. Auf diesen Aspekt kommen wir heute nochmal zu sprechen, auf diese Situation. Und er stand dort mit 6.000 Leuten. Am Ende waren 6.000, die auf seiner Seite standen, gegen eine absolute Übermacht von Philistern. Und er hat dort das Opfer vorzeitig gebracht, und weil Samuel nicht erschien. Obwohl Samuel war schon auf dem Weg. Und nachdem er unrechtmäßig dieses Opfer gebracht hatte, der Saul, kam Samuel hinter dem Busch vor und hat gesagt, warum hast du Gott nicht vertraut? Hättest du Gott vertraut, dass er für dich streitet? Hättest du an ihn geglaubt, dass er dein Bündnisgott ist, der für dich streitet wie in den alten Zeiten? Dann hättest dein Königtum für ewig bestätigt. Aber so wird es nach deinem Tod an jemanden anders übergeben. So, er hat den Test und die Prüfung nicht bestanden und er reagierte mit Unglauben und Ungehorsam und Menschenfurcht. Dann gab ihm Gott nochmal eine Chance, den Auftrag gegen die Amalekiter, und das hat er mit einem Teil Gehorsam schon durchgeführt, aber er hat dann auf die Menschen gehört. Er hat Gottes Auftrag nicht so ausgeführt, wie Gott es ihm gesagt hat, und dann als Entschuldigung brachte er hervor, Menschenfurcht. Er fürchtete die Menschen, die mit ihm waren, und hat das gemacht, was sie wollten. Und das sollte man als Regierender nicht tun, sondern von Gott den Auftrag und ihn klar durchziehen, egal was die Menschen von einem halten oder nicht. So. Und dann hat Gott ihn vollkommen verworfen. Und nachdem er dieses Urteil empfangen hat von Samuel oder durch Samuel, Gott hat dich verworfen, dann wollte er vor den Menschen noch geehrt werden. Dann sagte er, Samuel, ist schon okay, es war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Aber komm mit mir und ehre mich vor den Israeliten. Ehre mich. Und lasst uns gemeinsam deinen Gott anbeten. Und dann zeigt es schon, was in dem Herzen von Samuel war, in Saul war. Er sagt zu Samuel, lasst uns deinen Gott anbeten. Das heißt, er kannte Gott nicht und er kannte diese Bündnisbeziehung zu Gott nicht. Und das hat ihn letztendlich dann auch zu Fall gebracht, obwohl Gott ihn mit allen möglichen Segnungen überschüttet hatte. Kannte er nicht. Und wenn du Gott nicht kennst, hast du auch keinen Glauben. Und Jesus hat es an einer ähnlichen Stelle mal gesagt in Johannes 5, 41 und 44, wo er zu den Israeliten gesagt hat, ihr habt keinen Glauben. Weil ich sehe, ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Das heißt, sie hatten keine Identität in ihrem Gott, der sie berufen hat. Und die Identität, die Gott dir gibt, auch als Neugetaufter, ist, dass die Liebe Gottes dich erfüllt. All diesen Mangel, den man bisher hatte in seinem bisherigen Leben. Das geht mit der Kindheit los. Ne? Nicht alle Eltern, also es gibt keine vollkommenen Eltern, waren wir auch nicht. Aber Gott hat vieles, was wir in jungen Jahren nicht richtig gemacht haben. Wir waren ja zeitig verheiratet und haben dann bei der Lydie haben auch so ein bisschen geübt, sie zu erziehen, haben sicher auch manche Fehler gemacht im Laufe der Zeit. Aber die Liebe Gottes gleicht das aus und füllt diesen Mangel, auch die Fehler, die Eltern gemacht haben oder dann weiter in der Lehre, in der Schulzeit und so weiter, was man dann an Beziehungsbrüchen erlebt hat. Gott ist der Einzige, der durch sein Kreuz eine Reinigung und eine Heiligung und eine Erfüllung in uns vollbringen kann. Egal wie das Alte vor unserer Bekehrung war, Gott ist fähig, wenn wir mit ihm gehen, das alles aufzuräumen. Und das Kreuz alleine von Jesus hat die Kraft, uns dort freizusetzen von allen Schmerzen, von allen Verletzungen, von allen Erinnerungen und uns mit der Liebe Gottes zu füllen. Amen. Und daraus erwächst Glaube und Vertrauen in Gott, den Vater. Und so hat Jesus zu den Israeliten gesagt, ihr habt keinen Glauben, weil ich sehe, Jesus konnte ja mit seinen geistigen Augen in jedes Herz reinschauen. Und er hat gesagt, ich sehe, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Deswegen habt ihr keinen Glauben. Und dann sagte er weiter, ja, du kannst schon mal abwischen, genau, danke. Dann sagte er weiter, wie könnt ihr auch glauben, im Vers 44, Johannes 5, wie könnt ihr auch glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott kommt, nicht sucht? Also ein Lehrer kann gut abwischen, oder? Nee, hier fehlt noch was. Nee, gibt noch eine 2. Aber bitte hier nochmal. Ja, wir müssen das rumdrehen. Mal rumdrehen, die Tafel. Noch? Nee, aber... Na gut, eine gute 2 plus. Danke. Ja, dann sagt Jesus in Johannes 5, Vers 44, sagt er, wie könnt ihr auch glauben, ihr habt den Glauben nicht in euch, weil ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott kommt, sucht er nicht. So, und das war bei den Israeliten damals so der Fall, das war bei Saul der Fall. Man sucht so die Anerkennung und die Wertschätzung und die Bestätigung von Menschen. Und das kommt daher, dass wir in unserer Seele, in unseren Herzen nicht gesättigt sind von der Liebe Gottes. Denn wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann suchen wir die Bestätigung, Anerkennung Gottes und nicht von Menschen. Dann lassen wir uns von Verletzungen von Menschen oder wenn sie uns angreifen, kritisieren, dann zieht es uns nicht in ein Loch der Depression. Und wenn Menschen uns loben und loben und loben über alles, dann katapultiert es uns nicht in den Himmel, sodass Gott dann sagen muss, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? So, das heißt, ein Zeichen für einen ausgeglichenen Christen, der sein Leben nach der Taufe ganz sicher an der Hand von Jesus geht, ist, man hat einen ausgeglichenen Charakter. Und dann sagt die Bibel, einen besonnenen Verstand. Amen. Es ist Ausgeglichenheit rein. Es kommt Heilung von Jesus in unser Herzen. Und das, was er tut in uns, er greift ganz tief hinein. Und er greift diese Wurzel von Stolz, von Ablehnung. Wir haben alle irgendwo Ablehnung erlebt in unserem Leben. Beziehungsbrüche, all diese Dinge. Und wir sind unsicher geworden und minderwertig in uns drin. Und wenn du der größte Mensch bist, wie Saul wird beschrieben, dann macht er als ein König äußerlich sehr gut was her. Weil es steht drin, er war einen Kopf größer wie alle Israeliten. Ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, die normale Durchschnittsgröße eines Israeliten in der damaligen Zeit war so meine Größe. So, also dann kannst du dir Saul vorstellen, noch einen Kopf größer. Aber in ihm war so viel Minderwertigkeit und Unsicherheit. Und auch die Bündnisbeziehung zu Gott hat das nie entfernt. Das heißt, die äußere Größe ist nicht entscheidend. Und wenn du heute in die Welt reinschaust, die lauttönenden Politiker, Geschäftsleute und whatever, die nach außen hin sonst was darstellen, in ihrem Herzen ist eine tiefe Unsicherheit, eine Leere, eine Minderwertigkeit tief drin in jedem Menschen, weil das die Natur des gefallenen Menschen ist. Und dann wird das kompensiert. Die einen werden depressiv. Wir haben jetzt, wo wir in Schwerin waren, haben wir gehört, die haben eine gute Psychiatrie, die ist überfüllt, die nehmen schon gar keinen mehr auf. Viele junge Leute, durch Corona gab es da noch einiges dazu. Keine sozialen Kontakte mehr. Junge, alte Menschen haben tiefe Depressionen, weil sie mit dieser Sachlage nicht umgehen können. Es ist eine Leere entstanden. Und es gibt nur einen, der dieses in uns ausfüllen kann, und das ist die Liebe des Vaters. Amen. Das ist Gott selbst. Und daraus erwächst Glauben, da erwächst Vertrauen, da wächst eine Beziehung zu Gott. Und dann suchen wir nicht mehr die Ehre und die Anerkennung von Menschen. Und es ist ein Prozess, wir müssen da freier werden davon. Ne? Weil in uns drin steckt es so tief, na, wenn wir jetzt nicht die Anerkennung bekommen, nicht dieses Lob, diese Wertschätzung, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Da fängt es wieder an mit der Unsicherheit, mit der Wertigkeit in uns. Und dann müsst du zu Jesus gehen, ans Kreuz. Jesus, du hast mich befreit. Ich habe das im Wasser der Taufe zurückgelassen. Diesen Stolz, dieses Ich-Bezogene, diese Ablehnung, diese Minderwertigkeit, diese Unsicherheit und auch jegliche Furcht. Erleben, was wir jetzt in dieser Zeit erleben, ist, dass ein Geist der Furcht über unser Land ausgegossen wird, freigesetzt worden ist und immer noch freigesetzt wird. Die Furcht vor Viren, die Furcht vor Corona, Welle 1, 2, 3, 4, Delta-Variant, all diese Dinge. So, dann wird die nächste Furcht wird gleich hinterhergeschoben. Denn kaum hat man den Leuten das vermittelt, dass diese Furcht vor Corona, um sie dann einzuschüchtern, um sie zu manipulieren, schickt man das Nächste hinterher. Furcht vor dem Klimawandel. Furcht, dass das nicht mehr so lange so weitergehen kann. Die Furcht, wie sie bei dir im Studium erzählt haben, dein Professor, dass die Energieressourcen der Welt bloß noch bis 2028 reichen in diesem Maß. So, da wird den Leuten die nächste Furcht suggeriert. So, aber wir haben eine Hoffnung in Christus. Die Welt geht zu Ende, dieses gegenwärtige Zeitalter. Das ist definitiv so. Jesus hat es prophezeit. Aber wir wissen, was danach kommt, dass Jesus alles neu macht. Und Jesus möchte uns frei machen von jeglicher Menschenfurcht. Und Jesus möchte uns frei machen von jeglicher Furcht vor Krankheit und auch vor dem Klimawandel, vor all diesen Dingen. Kriegerischer Gefahr, ne? NATO-Ostgrenze tut sich ja auch einiges. Die Ukrainer, wo wir dort waren, die haben immer zu uns gesagt, seid froh, dass es uns gibt. Wir in der Ukraine sind der Puffer zwischen EU und Putin. Keine Furcht. Keine Furcht. Und davon hat uns Jesus befreit. Amen. Und du bekommst eine neue Identität als Sohn und Tochter Gottes, eine neue Schöpfung. Und das geschieht einzig und allein durch das Kreuz von Jesus. Amen. Und dann müssen wir wachsen, in diese Dinge hineinkommen. Dann braucht es ein Umdenken in uns, dass wir nicht wieder an diese alten Muster zurückfallen. Und deswegen war letzte Woche dieses warnende Beispiel von Saul, der so viel Segen von Gott erhalten hat, so viel Gnade und doch in diesen alten Mustern geblieben ist. Und sein Ende war nicht so das Beste. Gut, soweit dazu. Jetzt schauen wir mal das gute Beispiel, was Gott uns auch berufen hat. Und so sehen wir auch im Alten Testament, was uns als Vorbild gegeben ist, sehen wir an der Haltung und an der Aktion, an den Taten von seinem Sohn Jonathan. So, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Beispiel von Jonathan, seinem Sohn, und was das für uns heute zu sagen hat. Und das ist das Gute, dass es innerhalb der Familie, in derselben Familie, eine Veränderung gab. Denn Jonathan war auch aus dem kleinsten Stamm Israels, war ja der Sohn von Saul. Er war aus der geringsten Sippe, der geringste der Geringen. So. Und er hatte auch in seiner Blutlinie, oder wie man es immer nimmt, hatte auch diese Unsicherheit, Minderwertigkeit drin. Aber er hatte eine Veränderung durchlebt. Er kannte Gott. Und das hat sein Herz befreit, das hat sein Herz vollkommen verändert und er hatte eine vollkommen andere Grundhaltung wie sein Vater Saul. Und deswegen können wir von ihm lernen und da schauen wir jetzt mal rein. Ich gehe nicht die ganze Geschichte durch, bloß ein paar Verse daraus, 1. Samuel 14. Aber damit wir den Hintergrund kriegen und ich meine, dass das eine da ganz starken Geschichten ist oder Begebenheiten im Alten Testament, die uns nicht so geläufig ist, die uns nicht so naheliegend ist, worüber selten gesprochen wird. Die meisten sprechen, sei es vom Kinderdienst oder im Gottesdienst, die sprechen dann davon, David und Goliath, das hat jeder gehört. Ja, David, Goliath, der Kleine mit den 5 Steinen oder der Erste hat schon getroffen bei diesem Riese. Aber heute wollen wir uns mal mit Jonathan beschäftigen. Und was Jonathan mit seiner Herzenshaltung und seinem Glauben an Gott bewirkt hat, war mindestens genauso stark wie diese Heldentat von David gegen Goliath. So, und die ganze Ausgangssituation ist immer noch dieselbe. Die hat man das letzte Mal in 1. Samuel 13 angeschaut. Dass die Philister, Feind in Gaza-Streifen hast du jetzt noch, so kamen die Philister her, die sind mit einer Übermacht gegen Israel gezogen und dann ist aufgezählt 3000 Streitwagen, auf jeden Streitwagen waren mindestens 3 Mann, 8000 Reiter und Kriegsvolk, also Fußvolk, so zahlreich wie der Sand am Meer. Und was stand dem entgegen? Saul und 6000 Mann. Und dann fing das Volk an, Vers 8, 1. Samuel 13, Vers 8, sich zu zerstreuen. Die haben alle gesehen, also das bringt jetzt nichts. Wir sind 6000 und alleine schon die Reiter der gegnerischen Armee sind schon 6000, dann die 3000 Streitwagen und dann das Kriegsvolk, so wie Sand am Meer. Wir haben ja keine Chance. So, und dann ist Saul geblieben und seine engsten Vertrauten. Und von den 3000 Soldaten, von die Saul zur Verfügung hatte, blieben am Ende bloß noch 600 übrig. Also plus Saul sind 601. Stellt euch vor, ein winziges Häufchen gegenüber einer Armee von mehreren 10.000. 600. Und menschlich gesehen ist das ein Selbstmordkommando, sich mit so einer riesen gegnerischen Armee einzulassen. Die hätten im Prinzip alles überrollt und Israel vollkommen eingenommen. Das ist die Situation. Das wäre auch passiert, weil der Saul war voller Furcht. Ja? Und ohne Glauben. Und ohne Beziehung. Er kannte Gott nicht. Er hatte sich nicht an die Bündnisverheißung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, hat er sich nicht erinnert oder beziehungsweise er glaubte nicht daran. Das ist die Ausgangssituation. Wie würdest du handeln, sag ich mal, übertragenen Sinne, wenn dir so eine auswegslose Situation gegenübersteht, du hast keinerlei Chance. menschlich gesehen. Aber ein Mann mit einer anderen Herzenshaltung, ein Mann, der Gott kannte, der frei war von Minderwertigkeit, Furcht und Unsicherheit, der seinen Gott kannte und eine Beziehung zu ihm hatte und Glauben an sein Wort. Ein Mann hat die ganze Wende herbeigeführt für Israel. Amen. Ein Mann hat ein ganzes Volk gerettet, weil er eine andere Herzenshaltung hatte, weil er eine andere Identität hatte wie sein Vater. Amen. Und so ist es auch mit uns, wenn die neue Identität, die Christus uns gibt, als Sohn und Tochter Gottes, als Kind Gottes, diese Bestätigung von ihm macht uns zu mehr als Überwindern. Und wenn wir in ausweglosen Situationen sind, wenn uns eine Übermacht gegenübersteht, du hast jemanden mit dir, der fähig ist, alles zu überwinden. Du musst ihm nur glauben und vertrauen. Amen. So, und dieses Beispiel heute von Jonathan soll deinen Glauben an deinen Gott bestärken und befestigen, weil es ist derselbe Gott, dem wir dienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Yahweh. Amen. So, wie gesagt, diese Übermacht stand da im Bergland von, also nördlich von Jerusalem, das Stammesgebiet von Benjamin, die kamen dann vom Mittelmeer da hoch auf die Berge. Und dann hatte Saul sich gegenüber aufgestellt mit seinen 600 Leuten. Jetzt im Kapitel 14, eines Tages geschah es, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lasst uns doch hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Und seinem Vater sagte er nichts. Das heißt, die Philister hatten ihr Riesenheer in drei Abteilungen aufgeteilt und wollten Israel praktisch so in die Zange nehmen. Ja, also in drei Fronten Krieg. So, und dann war Saul mit seinen 600 Leuten, Jonathan war dabei in der Mitte. Und dieser eine, also ein Drittel dieser Riesenarmee hatte sich in der Nähe von Michmas, das war so nordöstlich von Jerusalem, hat sich auf so einer Hochebene gelagert. So, und David war, wenn man es jetzt mal geografisch betrachtet, da Jonathan war dann unten mehr im Tal und dann sagt er zu seinem Waffenträger: Komm, wir gehen jetzt darüber. Weil da gab es von der Armee gab es so Außenposten und die dann sich um diese große Armee gelagert haben und die waren oben auf so einer Bergspitze. Und die Waffenträger, die mussten ja damals das Schild tragen, ne, und er konnte dann mit allen möglichen Waffen selber kämpfen, es waren immer zwei. Ne? So die Königssöhne, die hatten solche Waffenträger noch dazu. Die waren im Kampf, waren die wie eine Einheit. Es musste alles hundertprozentig zusammenfließen. So, dann überleg mal. Das ist immer noch diese Übermacht, das kleine Häufchen von Saul. Und dann kommt da Jonathan auf die Idee, komm, wir gehen jetzt hier rüber und wir greifen jetzt mal so einen Vorposten an. Und er sagte niemandem was, dann er sagte zu seinem Waffenträger, komm, wir zwei. Überleg mal, was da dann macht. Ohne Furcht, ohne Minderwertigkeit, ohne Unsicherheit, er vertraute Gott. Und Vers 2, Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatapfelbaum, war schöner Schatten da, ne? Und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Nun gab es, Vers 4, damit man mal die Geografie, da kommt man nämlich noch drauf, verstehen. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan und dem Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Boses und der andere war Senne. Das heißt, er kam durch das Tal und dann diese Riesenarmee war oben auf der Hochebene. Und um dorthin zu kommen, gab es einen Gebirgspass. Das war ein tief eingeschnittenes Tal und das ging ganz steil hoch, das war der einzigste Weg, um dort hochzukommen. Und da war es steil. Und dann war auf der einen Seite eine Felszacke, die ragte auf und die hieß, wie steht es hier? Boses. Und Boses heißt zu Deutsch rutschlig. Also dort kommst du gar nicht hoch. Rutschlig und whatever, warum die so rutschig war. Auf jeden Fall hieß die so. Genau, und dann hast du die andere auf der anderen Seite. Die andere hieß Senne, wieder so eine Felszacke. die sich über dem restlichen Berg erhoben hat und die heißt zu Deutsch dornig. Also das eine dornische Spitze und eine rutschliche Spitze. Dann dahinter das Heer der Philister, die Übermacht bei Michmas und du bist auf der Ebene und um dort hochzukommen, gibt es nur einen steilen Gebirgspass. Überleg es mal vor. Stell es mal vor. Du wirst dort gegen diesen Vorposten der Philister kämpfen. Was würdest du dann tun? Du würdest dich schon ihnen zu zeigen geben und würdest sagen, kommt jetzt mal runter, einer nach dem anderen und ich und mein Waffenträger werden uns mal mit euch beschäftigen. Aber bitte macht das so, dass nur einer nach dem anderen runterkommt, denn durch dieses scharf eingeschnittene Tal, diesen Pass, diese Gebirgspässe sind dort sehr eng, da konnte nur ein Mann hinter dem anderen gehen. Und dann hättest du dir überlegt, kommt runter und dann einer nach dem anderen, schaffen wir euch. Okay? Rein menschlich gesehen wird man so handeln, oder? Wenn wir schon den Mut haben, uns dieser Armee zu stellen. Nee. Jonathan war ein Mann des Glaubens. Und er hat gesagt, das ist menschliches Gedankengut. Und da könnten wir durch eigene Kraft gewinnen. Und er hat gesagt, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns streitet, wenn dieser Bündnis Gott jetzt mit uns den Sieg erringt oder für uns den Sieg erringt, dann machen wir das genau umgedreht. Wir zeigen uns den Philistern, sagen hier, sind wir. Und wenn sie dann zu uns sagen, kommt herauf, dann sehen wir das als Antwort Gottes, dass er uns diese Philister in die Hand gegeben hat. Dann ist das Ganze umgedreht. Dann steht dort, er wusste gar nicht, wie viele Leute dort oben, aber jedenfalls mehr wie zwei. Und dann kletterst du diesen Gebirgspass hoch, auf Händen und Füßen dort hochgekrabbelt. So steil war das. Und was hast du dann für eine Chance? Nur durch Gott. Amen. Sein Waffenträger, wenn du seiner gewesen wärst, hast gesagt, das ist doch Kamikaze hier. Ne? Also wir opfern uns selbst auf. Und hier werden zwei Leben geopfert und es hat gar keinen Sinn. Dann hat Saul bloß noch 598. Werden ja immer weniger. Aber das ist diese Herzenshaltung, die Jonathan hatte. Er hatte diese neue Identität. Er hat einen Glauben an seinen Gott. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lasst uns zu dem Posten der Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu retten. Er hatte nicht mal ein prophetisches Wort, wo Samuel gekommen ist, hat gesagt, mach das so und so, Strategie vom Herrn, und dann wird, wenn du das tust, wird Gott eingreifen. Nee, er hat in seinem Herzen hat er den Glauben an Gott. Er wusste, wer sein Gott ist, und er sagt, lasst uns doch mal hinübergehen. Ihr Lieben, das ist eine lebensgefährliche Situation. Er hat sein Leben eingesetzt für sein Volk. Und er kannte Gott, indem er gesagt hat, es ist unserem Gott nicht schwer, durch viel oder wenig zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Also da war vollkommenes Vertrauen von diesem Waffenträger in seinen Jonathan. Mach nur, was in deinem Herzen ist. Und er hat gespürt, dieser Mann hat Glauben. Und du brauchst jemanden, der dir im Glauben vorangeht. Du brauchst jemanden, der Gott kennt. Und mit diesen Leuten musst du dich umgeben. Und diesen Leuten kannst du folgen, die Gott kennen, die seine Liebe in sich tragen und die ihm vertrauen. Amen. Dann sagt er, wenn sie zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch herunterkommen, also die menschliche Variante, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, also diesen steilen Pass, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie dann in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Und mit dieser Entscheidung sind sie dann auch auf die Ebene hinaus und haben sich dem Posten der Philister gezeigt. Und die sagen, oh, die Hebräer sind aus ihren Löchern hervorgekommen, wo sie sich verkrochen haben. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Er handelte genauso, wie es in seinem Herzen war. Er sagte, wenn sie uns hinaufrufen, dann gehen wir auch. Er hätte können immer noch die Kurve kratzen. Und er hätte können sagen, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heiß, jetzt hinauf. Ich sehe diesen schmalen, steilen Pass. Keine Furcht. Glauben. Er kannte seinen Gott. Amen. Und dann kommt eins der erstaunlichsten Dinge im Alten Testament, die so verborgen sind, damit wir heute mal drüber reden. Weil das ist, der Jonathan, den musst du auch mal ehren, was der Herr getan hat. Und seine Herzenshaltung, das kann man als Vorbild nehmen. Und dann steht Vers 13, Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Wie der dann die Waffen noch getragen hat, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er es geschafft. Das heißt, da Gebirgspass war so schmal und so steil, dass du nur mit Händen und Füßen dort hochkamst. Ich habe das in sämtlichen Übersetzungen mal durchgelesen. Die Hebräische, da kommt aus dem hebräischen Urtext, aus sämtlichen Übersetzungen, die es so gibt, die ich zu Hause habe, es steht überall das Gleiche. Jonathan kletterte auf Händen und Füßen dort hinauf. So, und wenn du versuchst, auf Händen und Füßen dort hochzuklettern und dann kommt dir ein Soldat nach dem anderen entgegen, dein Waffenträger hindert dir, hat die Waffen. Wie willst du dagegen dem kämpfen? Weil du hast ja nicht mal eine Hand frei. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Ich lese mal von Anfang. Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf, seinen Waffenträger hinter ihm. Und jene, also die Philister, fielen vor Jonathan und seinen Waffenträger hinter ihm tötete sie. Und das Wort ist tatsächlich so, im Hebräischen steht dort, es ist etwas, wenn jemand unbeabsichtigt zu Boden fällt. Diese Philister, einer nach dem anderen, fielen vor Jonathan und der Waffenträger dann dahinter machte das, was ein Waffenträger dann im Krieg so macht. Da beendete die Aktion. Könnt ihr euch vorstellen, er ging im Glauben auf Händen und Füßen da hoch. Und dann fällt einer nach dem anderen vor ihm nieder. Und der Waffenträger macht ihm dann den Schluss. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Glauben noch stärker aufgebaut hat in Jonathan und seinem Waffenträger? Weil Gott hat angefangen, für sie zu kämpfen. Und hier ist genau das geschehen, was Gott als Bündnisgott Israels ihnen verheißen hat, zum Beispiel in 3. Mose 26, 8, dass er vor ihnen hergehen wird und die Feinde schlagen. Oder Josua 23, 10, dass Gott für sie streitet und dass einer 1.000 schlägt und zwei 10.000 und so weiter. Also Gott stellte sich zu dem Glauben und machte das Unmögliche möglich. Weil Jonathan in Demut und Hingabe an Gott und sein Volk im Glauben gegangen ist, weil er eine Beziehung zu Gott hatte, ein anderes Herz und einen anderen Geist. Gott machte das menschlich gesehen Unmögliche, machte Gott möglich. Und dann geht es weiter. Gott selbst wendete sich gegen die Philister und hat den Sieg daraufhin geschenkt. Erstmal noch zu Jonathan. Jonathan und sein Waffenträger, Vers 14, haben in diesem ersten Gefecht ungefähr an einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerland an die 20 Mann da erschlagen, steht hier. So, und das ist eine Größe von ungefähr 800 Quadratmetern. Also sie haben sich dort auf einer Fläche von 800 Quadratmetern haben die da, ist einer nach dem anderen dieser Philister da gefallen und dann war es das geschehen. Was hat das für eine Auswirkung gehabt? Vers 15, es entstand ein Schrecken im Heerlager der Philister, auf dem Feld oder dem ganzen Volk, auf der ganzen Hochebene, die Riesenarmee, entstand dadurch ein Schrecken. und der Verheerungszug erschrak und die Erde bebte und es entstand ein Schrecken Gottes. Müsst ihr euch mal vorstellen. Erstens fällt einer nach den anderen. Und als an die 20 Mann da erlegt wurden, dann bebte die Erde. Es entstand unter der Riesenarmee ein Schrecken Gottes, ein Erdbeben und dann geht es noch weiter. Vers 20, es war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen und es herrschte die größte Verwirrung. Das heißt, dann hat Gott eingegriffen. Als er im Glauben gegangen ist, hat Gott angefangen, diesen Glauben zu ehren. Und er hat die Befreiung Israels durch diese Glaubensheldentat eines einzelnen Mannes bewirkt. Amen. So hat sich das Schwert eines jeden Philister gegen den anderen gewandt und es herrschte dort eine große Verwirrung. Dann kam Saul mit seinen 600 Mann dazu und so rettete der Herr Israel an jedem Tag und der Kampf wogte bis Bet-Aven hinüber. Soweit dazu. Könnt ihr das sehen, was geschieht oder geschehen kann, wenn eine Person eine Identität als Sohn und Tochter Gottes hat? Ein anderes Herz haben wir ja in Christus, einen anderen Geist, frei von Minderwertigkeit, frei von Furcht, frei von Unsicherheit, gegründet in Christus. Dann wird Gott dafür streiten und der Vater selbst wird für sein Volk für dich eintreten. Amen. Also sei ermutigt damit. Wir kommen gleich noch drauf, was das für uns heute persönlich zu tun hat. Das ist ja ein Vorbild aus dem Alten Testament. Aber ich möchte euch noch mal was ganz Interessantes, was viele von euch nicht wissen, noch erzählen. 1917, während des Ersten Weltkrieges, gab es eine ähnliche Situation. Die Osmanen hatten ja seit 1517 das jetzige Israel beherrscht. Das Osmanische Weltreich hat sich ausgebreitet. Es hielt genau 500 Jahre, von 1517 bis 1917. Und am Ende des Osmanischen Weltreiches, die Osmanen, also die jetzigen Türken, kämpften ja als Achsenmächte mit den Deutschen zusammen, Österreichern und so weiter, so war das jetzige Israel besetzt von den Osmanen. Die hatten auch ihre großen Armeen und die Engländer haben dann angefangen, das jetzige Israel zu erobern und die Osmanen nach und nach zu besiegen. So, und da gab es eine Situation 1917, dass an derselben Stelle, wo die Philister lagerten, bei Mischmasch, ein großes Heer der Osmanen lagerte, mit ihren ganzen Kanonen, alles drumherum. Und unten im Tal war nicht Jonathan und Saul, sondern war eine etwa schon bedeutend kleinere Armee von Engländern. Und der Major, der sie befehligte, der war gläubig. Und in der Nacht vor der Schlacht saß er in seinem Zelt und hat mit Kerzenlicht seine abgegriffene Bibel durchgelesen. Und dann fand er genau, hat der Heilige Geist ihn dort auf die Stelle 1. Samuel 14 geführt. Und er sagte da bei sich selbst, na ich bin doch jetzt genau hier. Damals waren die Philister in Michmas, hier oben sind die Osmanen bei Michmas. Da Jonathan und der Saul hier unten, da befinde ich mich mit meiner Armee. Und dann hat er diese Strategie, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, hat er sich durchgelesen. Und dann hatte dieser englische Major denselben Glauben wie der Jonathan und hat gesagt, morgen im Morgengrauen hat sein Soldaten diese Bibelstelle vorgelesen, wenn es noch so dubrig ist, auch so, dass wir sehen, wo wir langlaufen, machen wir genau dasselbe, was Jonathan und sein Waffenträger gemacht haben. Wir klettern jetzt alle hoch und wir überraschen die Osmanen, weil die hatten nie gedacht, dass die Engländer von unten durch diesen engen Gebirgspass da hochkommen, sondern die haben die Engländer von vorne, die haben sich verschanzt nach vorne mit ihren Kanonen und haben den Angriff von vorne erwartet. Und dann beim Morgengrauen standen die Engländer in ihrem Rücken. Die sind nämlich alle durch diesen Gebirgspass da hoch und haben die Osmanen überrascht. Die haben es nicht mal geschafft, ihren Turban anzurichten. Die sind Hals über Kopf sind die geflohen. Die waren wie hier. Es geschah eine große Verwirrung bei den Osmanen. Die wurden überrascht. Und Gott schenkte auch durch diesen englischen Major den Sieg. Und diese Riesenarmee da aus Osmanen wurde geschlagen, beziehungsweise sind geflohen. Amen. So gab es wieder 1917 einen gläubigen Mann, der in einer Notsituation war und Gott beim Wort genommen hat. Und hat gesagt, was Gott damals tun konnte, bei Jonathan, ich diene ja demselben Gott, kann er heute mit mir tun. Amen. Soweit zur Geschichte. Jetzt kommen wir aber mal zu uns. Ja? Was hat das für uns zu bedeuten heute? Diese Stelle, weil wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sollen unsere Feinde lieben. Das war das Vorbild Israels. Aber was hat das für uns heute zu tun? Wir haben auch eine Übermacht gegen uns in dem Sinne. Satan und seine gefallenen Engel und seine Dämonen kämpfen gegen jeden wiedergeborenen Christen. Gegen andere kämpfen sie nicht, weil die sind haben sie bereits im Gefängnis. Du bist zur Zielscheibe Satans und seiner Dämonen geworden. Sobald wie du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, wirst du Licht inmitten von Finsternis. Und die Hauptwaffe, die Satan einsetzt gegen Christen, ist Anklage. Satan hat nichts in der Hand gegen uns, nur Anklage. Wenn wir auf sein Territorium uns befinden, das heißt, wenn wir sündigen, wenn wir Sünde haben, dann fängt er sofort an, uns bei Gott zu verklagen. Und da macht er Überstunden, das heißt, er arbeitet 24/7. Und das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 10, dass Satan, im Kapitel 12 wird er aus dem Himmel geworfen, bezeichnet wird als Ankläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott im Himmel verklagt. Das heißt, jetzt im Moment ist Satan dabei vor Gott. Er hat noch diesen Zugang, noch, um vor Gott einzutreten als Staatsanwalt. Satan kennt die Gerichtsbarkeit im Himmel. Euer Hermann aus Chemnitz wird das vielleicht noch besser verstehen als Rechtsanwalt. Aber Satan kennt die Rechtslage. Und er weiß, sobald ein Mensch oder ein Christ sündigt, habe ich das Recht, als Staatsanwalt vor der allerhöchsten Gerichtsbarkeit im Himmel aufzutreten, vor Gott dem Vater, und kann diesen Christen verklagen. Und kann sagen, hier, klar hat er Jesus angenommen, er ist getauft, er geht seinen Weg schon ganz gut, aber hier, diesen Punkt, er hat gesündigt und diesen nehme ich jetzt als Anklage, als Schuldschrift gegen diesen Christ. Und das macht er, wie es Offenbarung 12 beschreibt, Vers 10, macht er Tag und Nacht. Und das muss uns bewusst werden, dass wir ebenso eine Übermacht in diesem Sinne uns gegenüber befinden, einem Ankläger, der uns überwacht, der ein Geistwesen ist und seine Dämonen aussendet als Spione, die unser Leben, unsere Schwächen genau studieren und dann Versuchung in unser Leben einbaut, damit wir Sündigen auf seine Seite rüberwechseln und sofort kann er uns im Himmel verklagen vor Gott. Er kennt deinen Alltag, er ist ein Geistwesen, er kann auch die Nacht bei dir sein, er kann dich immer mit seinem Dämon dich beobachten, die Engel beobachten dich auch, ja, ist klar, aber wir reden jetzt mal von deinem Gegner, weil die Engel sind ja auf unserer Seite, die in der unsichtbaren Welt wirksam sind. Er sammelt diese Informationen von seinen Untergebenen, von seinen Dämonen und so weiter, und diese verwendet er dann, um als Anklageschrift vor dem Himmel gegen dich einzustehen. Und das macht er so lange, bis Gott in Offenbarung 12 sagt, jetzt ist Schluss, jetzt hole ich die Gemeinde Jesu Christi in den Himmel. Ja, also die Entrückung beendet das Ganze. So, und wenn die Gemeinde, die bereit ist, von Jesus entrückt wird, im Himmel ankommt, entweder unmittelbar davor oder unmittelbar danach, beginnt dieser große Kampf da im zweiten Lufthimmel, wo Michael mit seinen Erzengeln gegen Satan und seinen Engeln kämpft. Da wird er als Drache bezeichnet und wirft ihn aus dem zweiten Himmel auf die Erde. Und dann möchte ich hier unten auf dieser Erde nicht mehr sein. Dann wird es so sein wie zu den Zeiten Noahs. Auch, damals auch schon so gefallene Geistwesen auf der Erde waren und viel Unheil angerichtet haben. Da will ich nicht näher drauf eingehen, aber das beschreibt uns die Bibel und sagt dort, wehe der Erde und die, die da noch darauf wohnen. Denn Satan ist auf die Erde herabgeworfen und er weiß, dass er nicht mal viel Zeit hat. Ihm bleiben dann nur noch dreieinhalb Jahre Zeit, hier auf dieser Erde zu wirken, bis er dann von einem Engel gebunden dann in den Abgrund geführt wird und Jesus zurückkehrt. Das heißt, diese Anklage wird beendet, wenn die Gemeinde Jesu Christi im Himmel angekommen ist. So lange verklagt er dich und mich Tag und Nacht. Und diesen hast du als einen Gegner. Gut, wir gehen mal. Das ist die eine Sache, aber die Bibel beschreibt uns auch die Strategie, wie wir dagegen umgehen, wie wir siegreich und erfolgreich sein können. Das erste ist, verhalte dich nicht passiv. Die erste Strategie, da brauchst du nicht mal kämpfen, ist die, dass du deinen Gegner einschüchterst, ihn mit Unwissenheit blendest, dass er gar nicht erkennt, dass er in einem Kampf sich befindet und fröhlich sein Leben weiterlebt, als würde nichts geschehen. So, und dann schonst du dein Potenzial, dann brauchst du nicht kämpfen, weil derjenige wird dann nicht gefährlich. Und so gibt es drei Positionen. Kannst du mal das Ding umdrehen, bitte? Gibt es drei verschiedene Positionen, die wir jetzt mal ein Stück als Beispiel nehmen, von dem, was Jonathan hier erlebt hat mit seiner Heldentat gegen die Philister. Und so gibt es auch für uns als Christen drei Positionen, die uns nicht siegreich werden lassen oder sein lassen. Und so hast du auf der einen Seite, ich meine mal die eine Gebirgsspitze, dann hast du hier dieses tief eingeschnittene Tal, dann die nächste Gebirgsspitze, die uns auch namentlich genannt wurde. Und hier unten war schon mal ein Schrägstrich, also ist alles noch live. Hier unten ist die Ebene. Ja? Und hier oben bei Mischmasch, sag ich mal, ist der Ankläger. Offenbarung 12, Vers 10. Da befindet sich da oben und er verklagt dich Tag und Nacht vor deinem Gott. So, und das Erste, was er bei einem Christen bewirkt, dass du von der Ebene, die hier unten ist, überhaupt nicht auf den Gedanken kommst, das zu überwinden und siegreich zu sein. Also kein Überwinder zu sein. Und er hält dich in der Ebene und dann bist du für ihn nicht gefährlich, dann hat er keinerlei Probleme mit dir. Und ich kriege das jetzt nicht ganz hin, ich schreibe nur die Bibelstellen hin. Und das heißt, er verführt einen Christen zu einem leichtfertigen Umgang mit Sünde. Also, dass man das so locker nimmt. Ja, ja, ich bin ja auch ein Mensch, ich sündige und so und ist ja nur kein Problem. Ich mache ja nur keine schweren Sünden da, die in 10 Geboten stehen. Wie auch immer. Ich habe ja noch niemanden umgebracht, dies, das und jenes nicht getan. Also leichtfertiger Umgang mit Sünde, wenn ein Christ dieses Feingefühl des Heiligen Geistes, der uns überführt, wenn er das verliert, dann bist du passiv, bist auf der Ebene und er hat dich überwunden. So, in der geistigen Welt ist es so, dass zwei Kräfte gegenüberstehen. Diese Macht, der Ankläger, Satan, steht gegen dich und du bist im Kampf gegen ihn gestellt. Du bist das Licht in Christus. Du hast die volle Autorität Gottes. Gott ist mit dir. Gott wird für dich kämpfen. Aber wenn du passiv bist, diese ganzen Dinge ignorierst, lebst du nicht im Sieg. Denn entweder du überwindest den Ankläger oder er überwindet dich. Es gibt in der geistigen Welt keinen neutralen Boden wie die Schweiz. Viele Christen verhalten sich so, die verharren in der Ebene und sagen, neutral. da dafür interessiert mich nicht. Und da denke ich, die Schriftstellen kenne ich zwar, aber das interessiert, wenn ich das ausblende, nicht dran denke, meinen Kopf in den Sand stecke, wie der Vogel Strauß, dann sieht er mich nicht. Na, den Kopf sieht er nicht, den Rest schon. So. Ist es so? Viele Christen, oh, geistlicher Kampf, das ist mir zu krass, das ist was für Spezialisten. Ihr Lieben, du bist mit deiner Wiedergeburt, spätestens mit deiner Taufe, stehst du auf dem Schlachtfeld. Aber Gott hat dir alle Voraussetzungen gegeben. Und Satan kontrolliert dein Leben, überwacht es, um irgendeine Anklage jetzt gegen Gott, also gegen dich bei Gott vorzubringen. 2. Korinther 12, 20, 21. Das war die Gemeinde in Korinth. Denn ist es genauso gegangen. Das ist nämlich schon der zweite Brief, den Paulus an sie geschrieben hat. Der 2. Korinther. Und dann sagt er am Ende dieses Briefes von den Korinthern, zu denen er im ersten Brief schreibt, Kapitel 6, 1. Korinther 6, ihr seid alles Mögliche, zählt da Sünden auf, krasse Sachen, ihr seid das gewesen, jetzt hat aber Gott euch in Christus abgewaschen, gerechtfertigt, gereinigt, geheiligt und ihr seid rein gemacht durch das Blut von Jesus. Und dann im Kapitel 12, 2. Korinther, ziemlich weit hinten, sagt er Folgendes zu ihnen. Denn ein Großteil von diesen Korinthern, die verhielten sich so, als würden sie auf dieser Ebene hier unten feststecken. Und sagten nur, ich gehe mit dem Heiligen Geist, ich lebe mein Leben, ich bin doch Christ und es ist doch alles gut. Und wenn ich an nichts Schlimmes denke, dann tue ich auch nichts. Und warum soll ich denn immer Buße tun und Sünden vergeben und so? Das ist mir viel zu anstrengend. Das liest du heute in vielen Büchern. Das hörst du in vielen Predigten. Erstaunlicherweise ist das so, dass die Leute es auch noch glauben. So, und dann sagt der Paulus hier im 2. Korinther 12, 20, denn ich fürchte, wenn ich wieder euch besuchen komme, dass ich euch nicht so finde, wie ich wünsche, ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. So dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauen muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen ihrer Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung, die sie begangen haben. Das heißt, sie sind schon mit Jesus gegangen, aber irgendwo haben sie das Kampffeld verlassen und sind in der Ebene geblieben, weil das ist ja bequemer. Und dann sagt Paulus, wenn ich dann zu euch komme, wird mein Gott mich nochmals demütigen, weil so eine Litanei sich angesammelt hat vom Verkläger der Brüder und ihr habt das nicht aus dem Weg geschafft. Also das Verharren in der Ebene, Position 1, die müssen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich verlassen. Eine nächste Bibelstelle dazu, Epheser 4, 17 bis 19. Und da sagt Paulus über die nächste Strategie des Verklägers der Brüder, Epheser 4, 17 bis 19, das sage und bezeuge ich euch im Herrn, dass er nicht mehr so wandeln soll, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Denkens, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung oder Verblendung des Herzens. Das heißt, es gibt eine Verstandesverfinsterung und daraus kommt eine Verhärtung des Herzens. Und es hat etwas mit unserem Denken zu tun und das nennt die Bibel die Verblendung des Teufels, die ja auf die Menschen liegt, weil wenn jeder Mensch erkennen würde, wie er vor Gott steht, den realen Zustand ganz klar ohne Verblendung sehen würde, jeder Mensch würde sich sofort zu Gott bekehren. Jeder Christ wird auf die Knie fallen, Buße tun und umkehren. Sofort. Aber was uns dort abhält, diese Wahrheit wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen und zu erkennen, das ist, dass auch Satan versucht, auf uns wieder, die wir frei geworden sind, eine Verblendung, eine Verfinsterung des Verstands zu legen. Denn dann bleiben wir unten in der Ebene. 17 bis, was habe ich gesagt, 19. Ne? Dann hält er uns hier unten fest. Und diesen Ort müssen wir sofort verlassen. Bist du jetzt auf dem Weg und fängst an, hier diesen ersten Schritt zu gehen, um deinem Ankläger in die Augen zu schauen, versucht er dich abzulenken und sagt, nee, hier, das wird zu anstrengend, der Weg funktioniert nicht, da oben sind die Feinde, schleich dich von hinten an, versuch's über die Bergspitze. So, und die erste Bergspitze hieß ja rutschlig. Ja. Und die nennen wir jetzt mal Selbstgerechtigkeit. Ich schreibe mal hier dran, was ich viel von Menschen höre. Ich bin doch ein guter Mensch. Da kannst du gleich hinterschreiben, wenn du sowas denkst, schreib mal oben drüber, weil das ist das Wort Stolz. Ich bin doch gut. Ich tue gute Taten. Und man vergleicht sich mit seinen Mitmenschen, vor allem mit Christen, die sonntags in den Gottesdienst gehen und sagen, okay, oder der andere Christ, wenn wir jetzt mal von Christen uns jetzt hier die Sachlage betrachten, guck mal, was der macht, der geistliche Leiter, der erlaubt sich das, der jenes das. Wenn der das kann und Gott muss mit ihm zufrieden sein, er wird ja auch von Gott bezahlt, also dann, wenn der sich das leisten kann, dann bin ich frei, dasselbe zu tun. Man vergleicht sich auf der menschlichen Ebene und das ist die größte Gefahr. Wenn du dich mit jemandem vergleichst, haben wir einen Grundlagenkurs, ne? Mit wem sollte man sich vergleichen? Gut. Jesus ist unser Vorbild und nicht der Mensch. So, und dann wächst dieser Stolz, diese Selbstgerechtigkeit. Man ist eine Weile mit Jesus gegangen und es geht richtig gut. Man erlebt den Heiligen Geist und man führt schon ein moralisch gutes Leben. Und dann denkt man, oh, jetzt schaffe ich das aus eigener Kraft. Was will ich denn jetzt noch mit der Überführung des Geistes? Das bringt mein Leben bloß in Unruhe. Und dann versucht Satan uns wieder in dieses Selbstgerechtigkeit, guter Mensch-Syndrom reinzubringen. Und das ist wie so eine Spitze, die heißt ja rutschlich, die du niemals überwinden kannst. Und du hast keine Chance gegen den Feind, gegen den Ankläger der Brüder. Da lässt dich herumkrabbeln, du kommst nie oben an. Selbstgerechtigkeit verhindert, dass du in die Freiheit kommst. Römer 3, 23, 24. Es ist gut, wenn man diese Verse auch als langjähriger Christ immer wieder mal hört. Römer 3, 23, 24. Denn alle, es gibt keinen Unterschied, letzter Teil von Vers 22, denn alle haben gesündigt, jeder Mensch, und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie vor Gott haben sollen. Auch der moralisch beste Mensch auf dieser Erde, auch der aller in unseren menschlichen Augen sagen, vielleicht moralisch gute, beste Mensch, ist in Gottes Augen ein Sünder und verfehlt die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten, weil unser Vorbild ist. Das Vorbild, was Maßstab den Gott hat, ist Jesus. Sodass sie ohne Verdienst gerecht werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Jetzt kommt das Evangelium rein. Punkt 1, wir kommen nie über diese Spitze. Ein guter Mensch kommt nie in den Himmel, in diesem Sinne. Aus selbstgerechten Pharisäern müssen Jünger gemacht werden, die sich demütigen. Die anerkennen, ich habe gesündigt vor Gott und dann erst empfängst du die Gnade in dieser Demutshaltung und du wirst ohne eigenen Verdienst von Gott gerecht gemacht durch das Opfer in Jesus. Das ist das Evangelium. Ich werde gerechtfertigt, mir wird vergeben aus Gnade und nicht aus Verdienst. So, und im 1. Johannes 1, Vers 6 und 8 spricht Johannes wieder Gläubige an, die noch in diesem guten Mensch-Syndrom drin stecken. 1. Johannes 1, Vers 6, plus 8. Und da sagt Johannes hier, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis, also in der Sünde wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. In Vers 8 sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn du dich heute hinstellst, sagst, ich führe ein vollkommen reines, sündloses Leben und bei mir ist alles in Ordnung, ich fühle mich zumindest so, dann sagt das Wort Gottes, dann bist du ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Dann rutschst du hier auf dieser Seite, beim J mache ich immer so einen Strich rein, so. Dann rutschst du auf dieser Seite diesen Berghang oder diese Bergspitze immer wieder runter und du kommst keinen Millimeter voran. Nochmal zurück. Der Ankläger versucht, dich in der Ebene zu halten. Hast du dich auf den Weg gemacht, versucht er dich von dem geradlinigen, doch schweren, engen Weg, von dem geradlinigen Weg nach rechts oder nach links auf Abwege zu führen. Von dem einen rutschlichen Abweg oder dieser Selbstgerechtigkeit haben wir jetzt gerade gesprochen. Und dann hat es wieder das andere Extrem. Dann gibt es Christen, die ständig am Buße tun sind. Herr, vergib mir, Herr, vergib mir, Herr, vergib mir. Alles. Und sie leiden unter dem anderen Syndrom, wo der Ankläger der Brüder uns verführt. Und das ist Verdammnis. Verdammnis, beständige Schuldgefühle. Ich kürze mal ab. Und da gibt es eine gute Bibelstelle dazu. Römer 8, Vers 1. Herr Konrad, ich brauche mir noch ein Stück Kreide. Hier ist nichts mehr da. Bitte, bitte. So, dann versucht er dich auf die andere Schiene zu bringen und da erreichst du das Ziel auch nicht und du bist nicht effektiv, nicht im Überwinden. Er versucht dich in Verdammnisgefühlen, in Schuldgefühlen festzuhalten. Ich bedanke mich. Ich nehme gleich ein großes Stück. Ne? So. Nee. Danke. So, und das prophetische Wort während des Lobpreises, was Markus hatte, das passt gut dazu, wenn du überführt wirst vom Heiligen Geist, du sensibel bist, du gehst zu Gott und bittest ihn um Vergebung. Dann vergibt er dir, dann wäscht er dich rein und Gott betrachtet dich so, als ob diese Sünde nie geschehen wäre. Die Bibel sagt, er wirft sie ins äußerste Meer. Das heißt, Gott erinnert sich nicht mehr daran. Wenn du einmal was bekannt hast, um Vergebung gebeten, was du reingewaschen durch das Blut von Jesus, er vergibt dir und es ist für Gott vergessen. Amen. So, und was versucht Satan auf dieser anderen Seite? Er versucht dich ständig an deine Sünden zu erinnern, von deiner weit zurückliegenden Vergangenheit, von all möglichen Versagen, was du hattest in deinem Leben, wo du gesündigt hast. Er versucht dich daran zu erinnern und macht dir Verdammnisgefühle. Das heißt, dass das Gott da ist wie ein zorniger Richter und mit diesem Hammer schon hier über deinem Kopf schwebt. Ja? Also das Verdammnis bedeutet, es sind Gefühle, die das Gericht Gottes in greifbarer Nähe spüren. Und Schuldgefühle, dass du ständig daran erinnert wirst an dein persönliches Versagen. Und davon hat uns Jesus befreit. Amen. Wenn du Vergebung erhalten hast, konzentriere dich auf den Auferstandenen. Er denkt nicht mehr daran. Da solltest du dich nicht dran erinnern. Der Einzige, der sich an deine Sünden der Vergangenheit, die unter die Bedeckung des Blutes gekommen sind, erinnert und dich selbst daran erinnert, ist der Ankläger der Brüder. Weil dann hat er ja nichts mehr in der Hand. Wenn dir vergeben ist, was will er denn da im Himmel noch vorbringen? Nichts. Anklageschrift gelöscht. Amen. Und wenn diese gelöscht ist, wird ein Fall im Gericht zu den Akten gelegt. Denn dann hat der Richter recht gesprochen. So, und welcher Staatsanwalt auf der Erde holten sich die Gerichtsakten wieder raus und sagt, hier, das müssen wir nochmal neu aufarbeiten. Keiner. Es ist ein Gerichtsurteil gesprochen worden. Und wenn du diesen schmalen Weg gehst, hast du hier oben Jesus. Die Bibel beschreibt seinen Dienst als hoher Priester. Hebräer 8, Vers 1, das Wichtigste von dem, was wir reden, ist Jesus, der hohe Priester. Hebräer 8, 1. Ich schreibe es mal rüber. Das heißt, Jesus tritt im Himmel für dich ein. Sobald wie der Ankläger oben mit dieser Anklageschrift für dich oder gegen dich auftritt und Gott der Vater ist der Richter, dann kommt sofort Jesus und sagt, dieser mein Sohn, meine Tochter, Vater im Himmel, du weißt, ich habe für seine Sünde bezahlt am Kreuz von Golgatha. Er hat mein Blut in Anspruch genommen. Vergeben. Der Hohepriester, Hebräer 8, Vers 1, das Wichtigste von dem, was wir sprechen, ist Jesus, der Hohepriester. Er tritt für dich ein. Es ist vergeben. Satan, ab. Und dann muss er den Schwanz einziehen und abtreten. Amen. Keine Verdammnis, aber auch keine Selbstgerechtigkeit. Der Weg beginnt und wird fortgeführt durch Demut. Warum kann Jesus als Hohepriester so sprechen? Weil er, ich schreibe es mal hier rüber, ich brauche eine größere Tafel, Kolosser 2, Kolosser 2, 17 bis 19, ich muss doch mal auf meinen Zettel gucken, 14 plus 15 ist eine 5 hier, Kolosser 2, 14 bis 15 steht dort, Jesus hat den Schuldbrief, der mit seinen ganzen Anklagen gegen uns stand, ans Kreuz geheftet und hat diesen Schuldbrief ausgelöscht durch sein Blut. Und er hat alle Mächte, Fürsten, Herrschaften, Gewalten der Finsternis, Satan, die Ankläger und seine Mächte, hat er am Kreuz öffentlich zur Schau gestellt, besiegt und einen Triumph als ihn davongetragen am Kreuz. Das heißt, Jesus hat Satan die Hauptwaffe am Kreuz entnommen und das ist Anklage. Er hat für all unsere Sünden dort bezahlt. Und das darfst du dort in Anspruch nehmen. Und Johannes beschreibt das ähnlich in 1. Johannes 2, 1 und 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus, der hohe Priester, Jesus, den Gerechten. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das schreibe ich immer noch hier oben hin, 1. Johannes 2, 1 plus 2. Und das muss in unseren Herzen so stark verankert sein, dass wir den Glauben aufbauen an das Opfer von Jesus. So, und wie gehen wir jetzt praktisch diesen Weg, um den Ankläger der Brüder zu überwinden. Wie gehen wir praktisch hoch? Das beginnt mit Demut. Und im Vers 11, Offenbarung 12, Vers 11, wird uns auch beschrieben, wie wir Satan überwinden. Das ist der Vers 10 und 12, Vers 11, steht geschrieben, dass die Gemeinde Satan überwunden hat durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Die einzigste Kraft, ich male das jetzt mal einfach so durch, ist das Kreuz von Jesus, was Satan besiegt hat vor 2000 Jahren. Und du musst diese Kraft des Kreuzes in deinem täglichen Leben anwenden. Und mit dieser Kraft des Blutes bist du immer siegreich. Du gehst den schmalen Weg, du lässt dich nicht auf der Ebene da unten in Passivität festhalten. Du lässt dich auch nicht verführen zu Verdammnis und zu Selbstgerechtigkeit, sondern du überwindest Satan durch das Blut des Lammes, indem du das anwendest. Und wie machst du das? Das beschreibt uns Johannes auch in 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9, eine ganz simple Bibelstelle, die wir alle kennen, aber wir müssen sie anwenden. Und hier steht, Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wann sollst du deine Sünden bekennen, dass Gott dir vergibt und dich reinigt? Dann, wenn der Heilige Geist dich überführt. Sofort. Weil der Verkläger ist mit seiner Anklage schon im Himmel aufgetaucht. Ignoriere das nicht. Verlass die Ebene, lass dich nicht zur Selbstgerechtigkeit verführen, aber auch nicht zur Verdammnis. Er ist manchmal schneller wie wir. Und er hält es Gott vor. Das, dies, das und jenes. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen vor Gott, Vergebung bitten, wenden wir das Blut an und so vergibt uns Gott und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Weil wir haben alle ein neues, reines, weißes Gewand, ein fleckenloses Gewand von Jesus erhalten bei unserer Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe. Was jetzt für uns dran ist, dass wir alle Tage unseres Lebens dieses Gewand sauber halten. Denn nur mit einem reinen Gewand kommst du in den Himmel rein. Und deswegen ist es wichtig, diese Dinge ernst zu nehmen, das nicht zu ignorieren, das nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überzubewerten, sondern einfach in deinen Tagesablauf das mit hineinzunehmen, sobald wie der Heilige Geist dich von irgendeinem scharfen Wort, negativen Gedanken, Lästerei, Verleumdung, unreine Gedanken, all diese Dinge oder wo man Menschen verletzt hat oder Taten, Lügen, Steuerhinterziehung, was auch immer. Sobald wie der Heilige Geist dich überführt, bekenne das sofort, bitte Gott um Vergebung und dann bist du schneller wieder Ankläger. Wenn der dann oben auftaucht, kommt Jesus sofort als der Fürsprecher vergeben ab. Amen. Sei schneller wie der Ankläger. Jetzt kein Druck, aber auch keine Leichtfertigkeit. Der Weg ist geradlinig und du folgst Jesus nach. Nur das Kreuz kann dich befreien. Nur das Kreuz von Jesus setzt dich frei und reinigt dich. Und wenn du das anwendest, bewahrst du dich in dieser Reinheit, weil das Blut Jesu, 1. Johannes 1,9, dich auch reinigt, wenn Befleckung auf dein reines Gewand gekommen ist, was Gott dir aus Gnade geschenkt hat. Und dass das tatsächlich so ist, gibt uns die Schrift, auch durch den Johannes, der im Himmel war, der die Offenbarung erhalten hatte, nochmal den Beweis dafür in Offenbarung 7, Vers 14, denn dort wird diese Riesenmenge beschrieben, die Geretteten, die Jesus angenommen haben, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Da findest du jede Volksgruppe wieder, die eines Tages vor Gott stehen, die diese Gnade in Christus angenommen haben und die haben aus welcher Sprache, Stamm, Volk, Nation, ach, wo die auch immer herkommen, die haben alle ein was gemeinsam. Die sind diesen Weg gegangen, haben den Ankläger überwunden, Vers 11, durch das Blut des Lammes. Und das steht hier, Offenbarung 7, 14, das sind die aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider, also diese Gerechtigkeit, die dir sofort geschenkt wird. Wenn du Jesus annimmst, werden dir deine alten sündhaften Kleider entfernt. Du kriegst aus Gnade, wirst du vollkommen neu eingekleidet. Die Gerechtigkeit von Christus. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht und sie haben sie bewahrt im Blut des Lammes. Das ist jetzt wieder Offenbarung. Und so wendest du das Blut an, indem du um Vergebung bittest und dein Kleid wird sofort gewaschen, als im Geistlichen jetzt, ja? Und weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Und dann bist du bereit, wenn Jesus kommt, weil, wie schon gesagt, alle, die aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen kamen, haben dieses gemeinsame Merkmal. Egal wie ihr Hintergrund ist, sie haben täglich das Blut von Jesus angewandt. Bleib nicht hier unten in Passivität stecken. Ignoriere das bitte, ne? Denn das ist eine Strategie Satans. Da verblendet den Sinn und bringt dich in einen leichtfertigen oder verführt dich zu einem leichtfertigen Umgang. lass dich nicht zur Selbstgerechtigkeit, wenn es dann doch gut läuft, ne? Und du merkst, oh, jetzt bin ich auch wirklich ein guter Christ, ne? Ein Vorbild. Jeder erreicht dieses Ziel durch Demut, egal wie weit du gekommen bist mit dem Herrn. Auch der noch so geistigste Leiter braucht diese Grundhaltung von Demut, weil Stolz bringt dich zu Fall. Weil du, slippery heißt es im Englischen, also rutschlich, und dann hast du keine Chance. Es bringt dich zu Fall. Und lass dich bitte in diese andere Richtung verführen, in Verdammnis und permanente Schuldgefühle und was dich nur nach unten hält. Wenn der Heilige Geist überführt, zeigt er dir ganz klar auf, klar, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Und dann lässt er dir die Chance, so zu handeln, das Blut anzuwenden, um Vergebung zu bitten, diese Reinigung zu empfangen. Und wenn du es nicht machst, dann wiederholt er diesen Prozess. Und bei jedem Mal wird er wie ein guter Vater, wird er dann etwas strenger. Aber das dient zu unserem Besten. Wir brauchen die Strenge des Heiligen Geistes, weil wir manchmal so mit unserem Alltag beschäftigt sind, dass wir das ignorieren. Und dann redet er deutlicher, manchmal auch durch Menschen, durch das Wort. Er hat verschiedene Kanäle. Ich fand es richtig gut, was du heute gesagt hast, dass du erkannt hast, dass Gott auch durch Menschen redet. Manche denken wirklich, Gott immer öffnet den Himmel und redet persönlich zu mir. Gott redet durch Menschen, er redet aber vor allen Dingen durch sein Wort zu uns. So, und dann ist es wichtig, dass wir darauf reagieren, wenn der Heilige Geist uns überführt. Und dann zeigt er immer den Ausweg. Der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Er weist immer auf das Blut von Jesus hin. Johannes schreibt sogar, dass er Zeugnis gibt von dem Blut von Jesus. Er bezeugt die Kraft des Opfers von Jesus, des Sühneopfers. Und dann nimmt er dir aber auch alle Schuldgefühle und Verdammnisgefühle. Das ist, wenn der Heilige Geist dich überführt. Wie der Markus das heute hat, hat er hier im Lobpreis dieses Bild, erheb dich hoch, reingewaschen. Schuldgefühle, Verdammnis, alles weg. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die Überführung des Heiligen Geistes. Das ist diese Erziehung, also diese Vaterschaft Gottes. Und Satan setzt dann noch seinen Stachel rein und hält dich unten. Verdammnis, Schuld. Nee, vergeben, Gott hebt dich hoch. Du hast Gemeinschaft mit dem liebenden Vater. Amen. Aber bitte wende das Blut an. Reagiere auf die leise Stimme des Geistes, der dich überführt. Mach das tagsüber. Lass dich deinem Alltag damit ein, dass der Heilige Geist dich überführt, sofort, und reagiere. Es ist sehr, sehr wichtig. Und dann mach das abends. Ich mach das so jeden, mach das früh, zwischendurch und abends. Bevor du deine Augen zumachst, bitte Gott um Vergebung für all deine Sünden, willentlichen oder wissentlichen, unwissentlichen Unterlassungssünden. Nimm das ernst und bitte ihn um Vergebung für alles negative Denken, für alle schlechten Worte, die man gesprochen hat, für alle Lieblosigkeit, für allen Unglauben, alle Furcht und wo du noch Minderwertigkeit und Unsicherheit zugelassen hast, alle unreinen Gedanken. Bring das abends vor ihn, mach dort einen klaren Schnitt, reinige dich durch das Blut und geh so in die Nacht. Denn kein Mensch von uns weiß, ob wir am nächsten Morgen oder aufwachen. Denn wir leben hier als Gäste und Fremdlinge. Unser irdischer Körper ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Irgendwann ist ja mal vorbei. Und deswegen solltest du gereinigt in die Ewigkeit gehen. Der Heike Prinz, das behalte ich bis heute, vor zig Jahren hat es mal gesagt in einer Predigt, ist ein Spruch aus den Sprüchen oder Vers aus den Sprüchen. Und wir sehen das, haben das jetzt auch erlebt im Winter, ne? Die vielen Bäume da vom Borkenkäfer zu fressen, die haben ja den ganzen Kahlschlag gemacht. Ja? So, und da steht in den Sprüchen, wie der Baum fällt, so liegt er. Also wenn du einen Baum fällst, dann fällt er in eine bestimmte Richtung, je nachdem, wie die Fellkerbe ist. Na, kann man das ein Stück steuern. So, und wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das heißt, so wie du in dem Zustand, wie du von dieser Erde gehst, bleibst du liegen. Du kannst danach nichts mehr ändern. Der Baum kann sich nicht wieder ausrichten. Nein, ich will dahin fallen. Nee. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das heißt, bist du gereinigt? Hast du das angewandt, das Blut? Hast du den Verkläger der Brüder überwunden? Hast das Blut Jesu in deinem Leben angewandt, indem du dich hast reinigen lassen, wie diese aus Offenbarung 7,14? Und du gehst von dieser Erde, dann geht es sofort zu Jesus. Amen. Über das andere wollen wir jetzt nicht reden, denn das ist ja unser Ziel. Amen. Gut. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Barmherzigkeit und Gnade. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast als Reinigung für all unsere Sünden, Herr. Danke, dass es reine Gnade ist. Danke, dass kein Mensch sich das verdienen kann, sodass es wieder Unterschiede gibt. Die einen sind da besser und die anderen halt nicht. Nee, dieses Gnadenangebot gilt für jeden Menschen. Denn du hast kein Ansehen der Person, sondern du liebst jeden Menschen gleich. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns das ganz neu ins Bewusstsein bringst, Herr, dass du uns an diese Heldentat auch von Jonathan immer wieder erinnerst, dass wir im Glauben die Ebene verlassen, dass wir bewusst diese Verblendung, dieses Ignorieren, nicht so einbauen in den Alltag, dass wir diese Ebene der Passivität verlassen und uns demütigen, damit wir nicht in die Selbstgerechtigkeit abdriften. Aber danke, dass du uns auch aus dieser Vertiefung, diesen Sumpf des Verdammnis der Gefühle rausholst, damit wir auf diesen schmalen Weg gehen und das Blut von Jesus anwenden, was uns reinwäscht von aller Sünde. Danke, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir schneller sind wie der Verkläger der Brüder, Herr. Und dass wir ihn dadurch überwinden, weil Jesus dann im Himmel auftaucht. Er hat überwunden durch das Blut des Lammes. Er hat mein Opfer angewandt. Er hat durch die Gnade ist er errettet oder sie. Und durch die Gnade hat er mein Blut zur Vergebung angewandt. Geh hinweg mit dir, Satan, du hast ja keinen Raum. Danke, dass du uns zu mehr als Überwindern gemacht hast durch deine Liebe. Und ich bete, dass jede Verschleierung des Teufels von unserem Denken geht, von unseren Herzensregungen, dass diese Verdunklung, diese Verhärtung, diese Verblendung jetzt weicht in Jesu Namen und dass das Licht der Herrlichkeit Gottes in unser Herzen hineinscheint, dass wir die Realität erkennen, wie sie tatsächlich ist. Jede Lüge, jede Verblendung des Teufels weicht und wird lernen, deine Wahrheit freigesetzt. Und danke, dass du uns auf diesem Weg führst und hältst, Vater. Und danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, zu deinen Söhnen und Töchtern, gefüllt mit deiner Liebe, dass wir in dieser neuen Identität gehen dürfen. Danke für diese große Gnade. Amen.